Previously.
Guten Abend, hier sind
Loda Lup,
Irmgard Lumpini
und Miss Goldie mit
Previously,
dem Magazin zu US-amerikanischen Qualitäts-TV-Serien,
die wir sehen und ihr bald auch.
Diesmal
folgen wir Trixie, Joni, Alma und Jane nach Deadwood,
sind wir auf den Spuren der Cosa Nostra unterwegs und widmen uns der queeren Geschichte Atlantic Cities
und sehen mit großer Spannung und Überraschung die überragende neue Serie Homeland.
Zwischen Schweinepriestern und Cocksuckern, die Frauen von Deadwood.
Seit langem fühlen wir uns angezogen von weiblichen Charakteren, die versuchen, ihren Weg im Dickicht von Sex und Sexualität, Lust und Romantik, Kraft und Macht, Lebensentscheidungen und Identitäten zu finden und auch darüber zu sprechen, während sie innerhalb einengender narrativer Welten funktionieren, in denen ihnen nichts geschenkt wird.
Diese Aussage, die von den Medienwissenschaftlerinnen Kim Akis und Janet McCabe vorzugsweise auf HBO-Serien bezogen wurde, welche in der US-amerikanischen Gesellschaft der Gegenwart angesiedelt sind, gilt umso mehr für das historische Setting der Western-Dramaserie Deadwood, die von 2004 bis 2006 vom besagten Sender produziert und ausgestrahlt wurde.
Die heutige Kleinstadt Deadwood in South Dakota wurde 1876 auf exterritorialem Sioux-Gebiet als Zeltlager von Goldgräbern und Abenteurern gegründet. Zur Infrastruktur der ersten Stunde gehörten neben Gastwirtschaft, Hotel und Postamt gleich mehrere Saloons und Bordelle. Das bekannteste davon, das Gem Theater, ist zentraler Schauplatz der Fernsehserie Deadwood, die von der Entstehung dieses Ortes erzählt und dabei US-amerikanische Frontier-Geschichte mit Fiktion vermischt. Viele der Charaktere basieren auf historischen Figuren, wie der Besitzer des Gem Theater, Alice Warrington, der spätere Sheriff Seth Bullock, der Revolverheld Wild Bill Hickok und die Westernheldin Calamity Jane.
Die deutliche Mehrheit der zu jener Zeit in Deadwood ansässigen Frauen waren Prostituierte, die folgerichtig auch in der Serie einen Großteil der weiblichen Charaktere ausmachen. Ob und wie es die Serie schafft, diesen Figuren trotz einer per se einen Objektstatus anzeigenden Tätigkeit Integrität und Subjektivität zu verleihen, wollen wir im Folgenden nachgehen. Dazu werden wir die vier zentralen Frauenfiguren der Serie vorstellen. Die Prostituierte Trixie, die Goldminenbesitzerin Alma Garrett, die Bordellbetreiberin Joni Stubbs und die Westernheldin Calamity Jane.
Trixie arbeitet im Gem Theater als Prostituierte und tritt im Allgemeinen sehr freimütig, großmäulig und vulgär auf. Sie ist Favoritin und enge Vertraute von Bordellbesitzer Els Warrington, zu dem sie sich zu Serienbeginn jedoch in einer nahezu vollständigen Abhängigkeit befindet, ökonomisch, physisch und psychisch zugleich. Obwohl er sie regelmäßig schlägt, kehrt sie immer wieder zu ihm zurück. Erst im Laufe der Serie stellt sich heraus, dass dieses Abhängigkeitsverhältnis durchaus beidseitig besteht. Dahingegen wird sehr schnell deutlich, dass Trixie hinter ihrer harten Schale einen, wenn nicht unbedingt weichen, so doch sehr sozialen Kern verbirgt, kombiniert mit einem ausgeprägten Hang, sich in andere Leute Angelegenheiten einzumischen. Im Übrigen erfahren wir nie ihren Nachnamen. Als sie bei der feierlichen Eröffnung der Bank of Deadwood als erste Einzahlerin ihren vollen Namen angeben soll, antwortet sie mit Trixie de Hoor.
Alma Garrett begleitet ihren Ehemann Prom Garrett aus der New Yorker High Society nach Deadwood, der dort das große Goldrausch-Abenteuer sucht. Gleichzeitig gelangweilt wie angewidert von den Verhältnissen vor Ort, frönt sie ihre Laudanum-Abhängigkeit, bis sie durch den Mord an ihren Mann, der sich wegen eines faulen Claimhandels mit Swellenschen angelegt hatte, aus ihrer Passivität herausgerissen wird. Nunmehr Witwe erfährt sie, dass der von ihrem Mann gekaufte Claim entgegen den eigentlichen Annahmen Swellenschens eine überaus reiche Goldmine enthält. Zur Verwaltung ihres neuen Besitzes und auch aufgrund ihrer heimlichen Liebe zu Sheriff Seth Bullock beschließt Alma, in Deadwood zu bleiben. Nach einem Drogenentzug betätigt sie sich nun als erfolgreiche Geschäftsfrau, wenn auch ständig bedroht von der Familie ihres verstorbenen Mannes, die ihr den Mord anhängen will, um selbst an die große Beute zu kommen.
Calamity Jane ist von den Frauenfiguren die einzige historisch verbürgte Figur. Die Westernheldin, ein ehemaliger Scout von General Custer, zeichnet sich weit mehr noch als Trixie durch besonders raues und rüpelhaftes Verhalten aus. Zudem hat sie ein massives Alkoholproblem. Trotz ihrer Trunksucht verhält sich Jane gegenüber Hilfebedürftigen ungemein fürsorglich, herzlich und aufmerksam. Ihre Figur zeigt insgesamt hohe moralische Standards. Ihr sozialer Status in Deadwood ist ihr jedoch unklar. Von den meisten wird sie einfach nur geduldet, von einigen wegen ihrer sozialen Ader geschätzt, von anderen wiederum manchmal als Mannweib verspottet. Dass es gerade ihre gesellschaftliche Randposition ist, die ihr Freiheiten und Spielräume gewähren, die den meisten Frauen nicht nur in Deadwood verwehrt bleiben, zeigt sich besonders in der Szene, in der sie mit Samuel Fields, einem schwarzen ehemaligen Soldaten der Nordstaatenarmee, am helllichten Tage in der Öffentlichkeit die Schnapsflasche teilt.
Don't fucking look around. I don't care if she's a nigger drinking with me or drinking from the same bottle or hell. Stupid this fucking outfit is.
This here is the epaulette of a Union Army general.
Oh, and this here is the ass of a drunken shitbird. Finish this with me. If you can sit beside someone and not stink, fart.
I've been known to cut the odd fart. But they've never stunk.
I got the self same gift.
Joan Stubbs kommt zusammen mit Cy Tolliver nach Deadwood, um ein Bordell der gehobenen Klasse zu eröffnen. Obwohl sie lesbisch ist, verbindet sie mit Cy eine langjährige Beziehung, in der sie sich jedoch zunehmend unwohl fühlt. Cy, obgleich in seinem Charakter weitaus soziopathischer angelegt als sein Rivale Sverenschen, unterstützt Joni zunächst in ihren Bemühungen, in Deadwood ein eigenes Bordell zu eröffnen und sich damit von ihm unabhängig zu machen. Dieses Unterfangen misslingt zwar auf eine äußerst entsetzliche Weise, zwei ihrer Angestellten und ihre Geschäftspartnerin werden von einem sadistischen Freier ermordet, jedoch kehrt Joni nicht zu Cy zurück und lässt stattdessen das Bordell zu einer Schule umbauen. Dazu freundet sie sich mit Calamity Jane an, mit der sie schließlich auch eine Romanze beginnt.
Wie mit dieser Beziehung von Joni und Jane bereits anklingt, sind die Lebensumstände und Wege dieser vier Frauen vielfältig miteinander verwoben. Den Ausgangspunkt für das im Laufe der Serie entstehende Netzwerk bildet die Soko um das Mädchen Sophia, das als einzige den von Swearingtons Schergen verübten Überfall an ihre Familie überlebt. Alma Garrett nimmt das traumatisierte Kind in ihre Obhut. Trixie, die eigentlich im Auftrag Swearingtons die Witwe ausspionieren und ihr noch dazu hochdosiertes Laudanum verabreichen soll, hilft Alma stattdessen beim Drogenentzug. Auch später springt sie immer wieder ein, sobald Alma in Bedrängnis gerät. So auch bei deren aus der Affäre mit dem verheirateten Seth Bullock resultierenden Schwangerschaft.
Als Almas Vater Otis Russell nach Deadwood reist, um sie durch Erpressung zum Herausgeben der Goldmine zu bewegen, sorgt Seth Bullock, der Alma in Geschäftsangelegenheiten berät, dafür, dass Russell in einem äußerst desolaten Zustand die Stadt bald wieder verlassen muss. Alma bekommt daraufhin überraschend Besuch von Joni Stubbs, die ihr die herausgeschlagenen Zähne ihres Vaters überreicht. Die Tochter, die zwischen Erleichterung und Gewissensbissen hin und her gerissen ist, wird von Joni, der von ihrem eigenen Vater übel mitgespielt wurde, getröstet.
He will live, though. That seems clear.
Seems he will.
Mr. Bullock was my agent in this.
On our way from Syracuse to Indiana so my daddy could try farming, my mama got cholera and died. He didn't make any better a farmer than millinery clerk, but he had a way enough with words to get me believing that my mama in heaven wanted me to see to his needs. And then to add to the egg money by seeing to the men he brought, and she wanted me talking my sisters into seeing to his needs and then to the men. Till he sold me to Cy Tolliver. If he was here, I'd wish a beating mornings and evenings on my daddy, like your pa took today.
Was in dieser Szene besonders deutlich zum Vorschein kommt, prägt das Beziehungsgefüge der Frauen insgesamt. Eine Solidarität, die von einer grundlegenden gegenseitigen Sympathie getragen wird, die sich um etwaige Standesgrenzen nicht schert. Dabei fällt auf, dass der Aktions- und Handlungsspielraum der Frauen eher konträr zu ihrem sozioökonomischen Status liegt. Durchgängig am aktivsten greift die einfache Prostituierte Trixie in die Belange ihrer Umwelt ein, während die reiche Geschäftsfrau Alma immer wieder in die Defensive gerät und auf die Hilfe der anderen, Frauen wie Männer, angewiesen bleibt.
Doch wiederum gerade bei Trixie und, wenn auch in abgeschwächter Form, auch bei Joni zeigen sich die impliziten Regeln der Her- und Darstellung weiblicher Subjektivität, die nicht nur mit einer sukzessiven Erweiterung ihres Handlungsspielraums einhergeht. So lernt Trixie Buchhaltung und wird kurzzeitig auch in der Bank von Deadwood angestellt, sondern mit einer gleichzeitigen Abkehr der Darstellung ihrer ursprünglichen Arbeit, der Prostitution. Bei den beiden Prostituierten, die ausführlich und komplex porträtiert werden, handelt es sich also genau genommen um Aussteigerinnen. Im Gegensatz dazu treten die aktiven Prostituierten außerhalb ihrer Arbeit kaum in Erscheinung. Ihr Objektstatus wird somit über eine weitgehend oberflächliche und anonym bleibende Inszenierung bestätigt.
Die Cosa Nostra in Boardwalk Empire und die Anfänge von Queer Atlantic City. Von September bis Dezember 2011 strahlte HBO die zweite Staffel von Boardwalk Empire aus. Das Staffelfinale war für viele Serienfans ein Schock. Wie wir es bereits von anderen HBO-Qualitätsproduktionen kennen, wird für eine glaubhafte Story auch auf Hauptdarsteller keine Rücksicht genommen. Mehr wird nicht verraten, um allen, die die zweite Staffel noch sehen wollen, ein überraschendes Finale zu sichern. Gelegenheit, die zweite Staffel zu sehen, gibt es im Übrigen ab 29. Februar beim deutschen Bezahlsender TNT, wahlweise in deutscher oder englischer Sprachfassung.
Boardwalk Empire, die TV-Serie über das organisierte Verbrechen in der Amüsierstadt Atlantic City zu Zeiten der Prohibition, weist einige interessante Protagonisten auf. Dazu zählen Arnold Rothstein, Maya Lansky und Bugsy Siegel. Alle drei Figuren gehen auf reale Personen zurück. Sie gehörten zu Cosa Nostra, dem jüdischen Gegenstück zur italienischen Cosa Nostra. Die Cosa Nostra entstand im Zuge der Einwanderung aus Osteuropa im späten 19. bis frühem 20. Jahrhundert. 2 Millionen osteuropäische Jüdinnen und Juden, die meisten aus Russland, zogen in die Städte der Ostküste und des Mittleren Westens. Das goldene Zeitalter der Cosa Nostra, wie auch für alle anderen Mobstergruppen, brach 1920 mit der Prohibition an. Alkohol musste hergestellt, transportiert, verteilt, Territorien mit Waffengewalt geschützt werden.
Arnold Rothstein, legendärer Zar der Unterwelt, hatte seinen Finger im illegalen Spiel, finanzierte neben dem Alkoholhandel auch Drogengeschäfte, verlieh Geld an Firmen und kaufte Richter wie Politiker. Maya Lansky und Bugsy Siegel wuchsen beide im New Yorker Williamsburg auf, waren als Bugs and Maya Mob bekannt und verlagerten nach Ende der Prohibition ihre Aktivitäten hin zu Auftragsmorden und ins Glücksspielbusiness. Bis zu 70% des Alkoholschmuggels in New York beherrschte die Cosa Nostra. Ihr illegal erworbenes Vermögen musste gewaschen werden. Es wurde daher großzügig in Radiostationen, Musikclubs, Revue-Theater und in die Schallplattenindustrie investiert.
Jewish Gangsters Greatest Hits haben der Musikproduzent Chantel und der israelisch-österreichische Künstler Oz Almog aufgespürt und im vergangenen Jahr auf einem Album herausgebracht. Es handelt sich um eine Sammlung von Swing, Yiddish Jazz und Rock'n'Roll aus den 1920er bis 1960er Jahren. Dem dazugehörigen Booklet können umfangreiche Informationen über die Geschichte der Cosa Nostra und der KünstlerInnen entnommen werden. Berichtet wird auch über den Schutz der Häfen, die der US-Geheimdienst zu Beginn des Zweiten Weltkrieges gemeinsam mit Lucky Luciano und Maya Lansky organisierte. Die US Marine leugneten zwar nach Kriegsende jede Mitwirkung der Mafia an militärischen Aktivitäten der USA, offizielle Untersuchungen kamen aber zu anderen Ergebnissen.
Für den Aufbau des Staates Israel leisteten die jüdischen Gangster, insbesondere Siegel, umfangreiche finanzielle Unterstützung, bevor, mit dem Tod der meisten Beteiligten, die Ära der Cosa Nostra zu Ende ging. Anders als beim organisierten Verbrechen anderer Minderheiten war die Cosa Nostra das Phänomen nur einer Generation. In den 1950er Jahren zogen Jüdinnen und Juden aus den verarmten und heruntergekommenen Stadtvierteln in die Vorstädte und schickten ihre Kinder auf Universitäten.
Aber zurück zu Boardwalk Empire. Leider wird den Nebenfiguren nicht die gleiche Aufmerksamkeit zuteil wie der Glaubhaftigkeit der Story und der Entwicklung der Hauptfiguren. Augenscheinlich ist dies bei der Figur der Angela Darmody. Ihre Beziehung zu Mary Dietrich wird mit deren Weggang nach Paris abrupt beendet. Kurz zuvor war überraschend Angelas im Ersten Weltkrieg verschwunden geglaubter Verlobter und der Vater ihres Kindes nach Atlantic City zurückgekehrt. Angela und Jimmy Darmody entscheiden sich zunächst dafür, zusammenzubleiben, realisieren aber beide gegen Ende der zweiten Staffel, dass sie sich eigentlich nicht lieben. Etwa zu dieser Zeit lernt Angela Louise kennen.
Pull it down, sister.
Beg pardon?
Your skirt's too short.
Too short for what?
It's the law, lady. The bottom of the skirt shall be no higher than 7 inches above the knee.
They actually measure.
What kind of town is this?
I'll write you a summons, and you can find out.
Swell. Make it out to Molly Fletcher.
I take it you're not from around here.
San Francisco. New in town.
Not much of a welcome, is it?
$10.
What? I don't have that kind of money.
Fine, then you can spend the night in jail.
Come on, you have got to be kidding me.
Nice. You're attracting the beach lizards now.
Oh, let them gawk. They're called knees, fellas.
What's the trouble?
She refuses to cover up and she won't pay the fine.
You really want to go to jail?
Sure. I'm a public menace.
Officer, I'm sorry. My cousin is a joker. If you let me pay the fine, I'll be sure to keep her out of trouble.
Gee, you'd do that, cuz?
That all right with you?
Suit yourself. And cover her up.
Sit, dear.
What'd you do that for?
Angela.
Louise.
Dass die beiden bereits in der übernächsten Folge erschossen werden, kann man für einen tragischen Zufall halten. Andere nennen es Killed by Lazy Writing. Denn nur weil Angela nicht in die Rolle der Ehefrau von Jimmy Darmody passt, muss man sie nicht gleich sterben lassen. Sie hätte erstens eine eigene Geschichte verdient und zweitens spielte Atlantic City eine wichtige Rolle im Kampf um Gleichberechtigung von Homosexuellen. Dieser Umstand kann den Drehbuchschreibern bei ein bisschen Beschäftigung mit der Stadtgeschichte eigentlich nicht entgangen sein. Offenbar ist dieser Aspekt aber nach deren Einschätzung nicht wichtig genug, um erzählt zu werden, weshalb wir es hiermit tun.
Der 1854 gegründete Kurort Atlantic City entwickelte sich schnell zu einem beliebten Ferienresort. Der Historiker Brian Simon beschreibt sie in seinem Buch Boardwalk Dreams, Atlantic City and the Fate of Urban America als die erste Stadt, die aus dem Nichts errichtet wurde und ausschließlich der Produktion und dem öffentlichen Konsum von Unterhaltung diente. Von Beginn an wurden auch schwule Männer und lesbische Frauen von der weltgrößten Strandpromenade angezogen. Ab den 1920er Jahren gab es Drag-Shows und einzelne schwulenfreundliche Bars. Diese Entwicklung verstärkte sich während des Zweiten Weltkrieges. Das Militär trainierte an den Stränden von Atlantic City für den D-Day, den Tag der Landung alliierter Truppen in der Normandie. Soldaten aus den gesamten Vereinigten Staaten bevölkerten den Boardwalk, die Kinos, Restaurants und Clubs. Wie überall eröffnete auch in Atlantic City die Mobilmachung einen Freiraum. Fern von Überwachung durch Eltern und Nachbarn hatten junge Frauen und Männer Gelegenheit, ihre Sexualität und ihr Begehren zu erkunden. Und einige von ihnen fanden ihren Weg in die Bars der New York und Westminster Avenue. Nachdem die Soldaten die Stadt verlassen hatten, kehrten die Touristinnen zurück und das homosexuelle Leben in Atlantic City entwickelte sich und wurde sichtbarer.
Dennoch oder gerade deshalb blieben die Bewohner und Gäste Atlantic Cities nicht vom Nachkriegs-Backlash gegen Homosexualität verschont. Mit der erstarkenden Angst vor dem Kommunismus wuchs auch die Repression gegen lesbische Frauen und schwule Männer. In den frühen 1950er Jahren beteiligte sich die Alcohol Beverage Control, eine staatliche Regierungsbehörde, die den Ausschank von Alkohol überwachte, am Kampf gegen homosexuellenfreundliche Bars. Die ABC sorgte ab 1953 für die zeitweilige Schließung von Wells, einer kleinen Bar, die in einer ehemaligen Autowerkstatt untergebracht war. Während einer zweiten Kampagne 1966 organisierte die Behörde Undercover-Besuche und ordnete schließlich 1967 die Schließung der Bar an, weil an Wells Männern das Miteinandertanzen erlaubt war. Die Betreiber beschlossen, dies nicht hinzunehmen und annoncierten in Tageszeitungen, dass die Bar geöffnet bleibt. Und sie entschieden sich, noch einen Schritt weiter zu gehen und brachten die ABC vor Gericht. Dabei wurden sie von der Homosexual Law Reform Society unterstützt. Der Fall 111 Wines and Liquors Inc. versus Division of Alcoholic Beverage Control, durchlief die Gerichte New Jerseys bis vor das oberste Bundesgericht.
Dieses kam, für viele überraschend, zu dem Urteil, dass sich sittsam verhaltenden Homosexuellen der Zugang zu Bars nicht verboten werden darf. ABC wurde außerdem untersagt, Bars, in denen sich Homosexuelle aufhalten dürfen, die Ausschanklizenz zu entziehen. Im Zuge dieses Erfolges vor Gericht wurde Wells ein regionales Symbol homosexuellen Widerstands gegen staatliche Repression. Fortan pilgerten Homosexuelle aus Städten der gesamten Ostküste nach Atlantic City, um Wells einen Besuch abzustatten. Vor der kleinen Bar bildeten sich allabendlich eine lange Schlange Wartender. Brian Simon interpretiert diese überwältigende Resonanz auf den Sieg von Wells als aufschlussreichen Vorboten für die Entschlossenheit, den staatlichen Schikanen entgegenzutreten, wie sie 2 Jahre später im Zusammenhang mit den Razzien im Stonewall Inn in New York zum Ausdruck kam.
What we love.
This will not stand, this aggression against Kuwait.
His relentless pursuit.
We will make no distinction.
The USS Cole was attacked while refueling in the port of...
This was an act of terrorism.
Wissen wir, was wir glauben zu wissen? Die beste neue Serie, Homeland. Auch bei uns war die berechtigte Sorge vorhanden, dass Qualitäts-TV-Serien trotz Fanliebe und KritikerInnenlob zunehmend verschwinden würden, die gegenüber unabhängig voneinander send- und konsumierbaren einzelnen Episoden entsprechend geringere Werbeeinnahmen erzielen und deshalb von den Sendern oft nicht genügend geschätzt werden. So gab es zwar immer wieder löbliche Versuche und Ausnahmen, die Mehrzahl der neuen Serien ist trotzdem immer häufiger dem Comedy-Genre zuzuordnen.
Aber wir wurden überrascht. Und wie? Homeland heißt die Perle der anspruchsvollen, gesellschaftskritischen und extrem fesselnden Qualitäts-TV-Serie, die durch eine Vielzahl überraschender Wendungen, überragende SchauspielerInnenleistungen und fantastische Bild- und Tonarbeiten glänzt. Dies stellt uns vor die Schwierigkeit, Homeland angemessen vorzustellen, ohne allzu viel von den zugrunde liegenden Handlungsbögen zu verraten.
This will not stand, this aggression against Kuwait.
His relentless pursuit.
We will make no distinction.
The USS Cole was attacked while refueling in the port of...
This was an act of terrorism.
The nation sees a hero, she sees a threat. So lautet die Tagline von Homeland, die grobe Serienidee beschreibt. Nach über 8 Jahren Gefangenschaft bei Al-Qaida wird der Marine Nicholas Brody überraschend befreit und als heimkehrender Held gefeiert. Als Carrie Mathison, CIA Operations Officer beim Counterterrorism Center, in einem Briefing davon erfährt, ist sie überzeugt, dass es sich bei ihm um einen für Al-Qaida arbeitenden Agenten handelt. Carrie hatte vor Jahren von einem ihrer Informanten erfahren, dass Al-Qaida einen US-amerikanischen Gefangenen in ihrer Gewalt hätte, der für sie arbeiten würde. Sie versucht, ihren Vorgesetzten von einer Überwachung zu überzeugen. Als dies scheitert, handelt sie auf eigene Faust und lässt von einem Freund, einem der wenigen, die sie hat, Brodys Haus verkabeln.
Gewissensbisse wegen Rechtsverletzungen hat sie keine. Und trotzdem wird in keiner Szene von Homeland suggeriert, dass der Zweck die Mittel heilige. Danach werden wir Carrie oft vor den in ihrem Wohnzimmer aufgebauten Monitoren sehen, einsam und Cassandra gleich von ihrer Intuition überzeugt, die von der Angst vor einem neuen Anschlag gespeist wird, den sie mit allen Mitteln verhindern will.
Von den einheimischen Politikern als, Zitat, Posterboy for the War gefeiert, kehrt Brody nun nach 8 Jahren Isolationshaft und Folter schwer gezeichnet in ein nicht einfaches Umfeld zurück. Seine Frau Jessica, dargestellt von Marina Baccarin und bekannt durch Firefly, erhält seinen ersten Anruf, während sie mit seinem ehemals besten Freund im Bett liegt, der in der Zwischenzeit Brodys Stelle in der Familie eingenommen hatte. Obwohl beide kurz davor standen, ihre Beziehung offiziell zu machen, kehrt Jessica zurück und nimmt ihre alte Rolle an Brodys Seite wieder ein. Die beiden gemeinsamen Kinder erinnern sich kaum oder wenig an ihn. Und während der 11-jährige Chris eingeschüchtert reagiert, durchlebt Tochter Dana gerade ihre Pubertät, Alkohol und Haschisch inklusive. Familie, einer der großen traditionellen Institutionen, wird hier ungeschönt gezeigt. Alle bemühen sich, diesem Bild gerecht zu werden, aber die Risse lassen sich nur mühsam übertünchen.
Nicholas Brody versucht, nach außen hin stabil zu erscheinen und den Anforderungen an sein durch die Armee geprägtes Selbstbild gerecht zu werden. Dabei sehen wir genau wie Carrie an ihren Monitoren, Brody ist stark traumatisiert. Seinen ersten Tag allein in Freiheit verbringt er zusammengekauert in einer Ecke des Schlafzimmers. Er hat Albträume und schläft neben dem Bett. Später schlägt er einen Reporter zusammen, der versucht, ihn zu fotografieren.
This will not stand, this aggression against Kuwait.
His relentless pursuit of terror.
We will make no distinction.
The USS Cole was attacked while refueling in the port of...
This was an act of terrorism.
Aber wir sehen auch Dinge, die Carey verbogen bleiben. In König erscheinenden Rückblenden werden immer wieder Details mit teilweise extremen Grausamkeiten aus der Vergangenheit Brodys enthüllt. Einige stützen seine Erzählungen, andere werden als Lügen entlarvt. Dabei ist nicht klar, inwieweit Carey sich selbst und wir ihren Überzeugungen trauen können. Ihre manische und unklamoröse Besessenheit speist sich nicht nur aus ihren Erfahrungen, sondern auch aus einer bipolaren affektiven Störung, früher unter dem Namen manisch-depressiv bekannt, die sie vor ihrem Arbeitgeber geheim hält, um nicht als unfit for the job entlassen zu werden. Die Tabletten erhält sie von ihrer Schwester, die ihrer Wahl der Selbstmedikation mehr als kritisch gegenübersteht.
Die erste Staffel hält die Spannung der Tagline »The nation sees a hero, she sees a threat« aufrecht, indem sie konsequent nicht nur mit den Erwartungen der ZuschauerInnen spielt, sondern auch die handelnden Personen immer wieder aus der Bahn wirft und ihre sicher geglaubten Erkenntnisse auf den Kopf stellt. Homeland lotet die innere Zerrissenheit zwischen dem Kampf gegen den Terror, dessen Paranoia und der Freiheit des Westens aus. Die Macher der Serie, die vorher bei 24 gearbeitet hatten, eine Serie, in der Folter und Brutalität übel als notwendig gerechtfertigt dargestellt wurden, zeigen hier die Kompromisse, die Washington täglich trifft, und die PR, um die Öffentlichkeit auf ihrer Seite zu halten. Homeland lässt in keiner Minute die Einbußen der Menschlichkeit und sicher geglaubten Werte vergessen, die ein Krieg fordert.
Und hier setzt auch eine Kritik an Homeland an. Als Motiv des Terrors wird an verschiedenen Punkten der Serie Rache für erlittenes Leid gezeigt. Ganz so, als ob der Dschihad mit seinem Hass auf den Westen und seiner Liebe zum Tod nicht ausnahmslos alle Ungläubigen zu treffen versucht und eben nicht nur Soldaten, wo das Motiv Rache unter Umständen Bestand haben könnte. Selbst dann wäre eine Glorifizierung Careys, der CIA und des Kampfes gegen den Terror in Homeland nicht wahrnehmbar.
This will not stand, this aggression against Kuwait.
His relentless pursuit of
terror. We will make no distinction.
The USS Cole was attacked while refueling in the port of...
This was an act of terrorism.
Getragen wird die Serie von überragenden und komplexen Schauspielerdarstellungen. Hier ist niemand nur gut oder böse. Die Zerrissenheit ausnahmslos aller ist fast immer deutlich. So sehen wir auch potenzielle Verräter und Karrieristen auf Seiten des Staates und der CIA, während potenzielle BedroherInnen des fragilen Friedens, der eben gar nicht existiert, ebenfalls nuanciert dargestellt werden. Die Frage nach dem Bechdel-Test stellt sich wohltuenderweise gar nicht. Eine Vielzahl von starken Frauenpersonen spielt in Homeland. Eine genauere Untersuchung dieser Figuren werden wir bei Previously senden, wenn ihr alle die erste Staffel von Homeland gesehen habt. Zu Recht wurde die Serie als bestes neues Drama mit dem Golden Globe ausgezeichnet, während Claire Danes als beste Schauspielerin geehrt wurde.
Die erste Staffel wurde kurz nach dem 10. Jahrestag von 9/11 ausgestrahlt und lief bis Mitte Dezember. Auch wenn wir in unserer Besprechung heute nicht mehr verraten wollten, gesagt sei so viel. Im Serienfinale wurden nicht alle Fragen beantwortet und es bleiben genügend Spuren, um eine zweite interessante Season vorstellbar zu machen. Vielversprechend bezog sich einer der Schöpfer der Serie, Alex Ganser, auf eines der ganz großen Dramen, als er über die nächste Staffel sprach. Zitat: Ich denke, dass es anders sein wird, so wie alle großen Serien jedes Jahr verschieden waren. Denkt an The Wire. Sie erfand sich jedes Jahr neu.
Dies waren
Lola Loop, Miss Goldie
und Irmgard Lumpini mit
Previously,
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 dem Magazin zu US-amerikanischen Qualitäts-TV-Serien,
die wir sehen
und ihr nun bald auch.
Previously.
Weitere Informationen sowie die komplette Sendung zum Nachhören findet ihr auf unserem Blog previously.us.
Sorry.